Zum zweiten Mal sind wir remote drauf.
Ja, auch wenn man das nicht sieht.
Dann sieht es wirklich nicht. Also wenn ihr das Video seht, dann werdet ihr denken, dass wir im gleichen Raum sitzen.
Ja.
Luisa und ich haben das gleiche Wohnzimmer.
Ja, unkreativ, wie wir sind.
Luisa hat erst zuerst eingerichtet und dann habe ich gefragt, ob ich bei ihr abgucken darf oder abschreiben darf. Und das habe ich dann getan.
Ja.
Nur andere Bilder habe ich aufgehängt.
Also ja gut, das hier ist ja auch eine Limited Edition, die ich hier habe. Es war ausverkauft. Ja,
kann ich mir nicht leisten, leider.
Kannst du dir nicht leisten? Ja.
Dafür hören noch zu wenig Leute unseren Podcast.
Ja, aber wenn das irgendwann anders ist, dann können wir uns nicht mehr nur die Bilder leisten, sondern das, was man wirklich damit verbindet.
Also, wenn ihr es nur hört, auf Luisas Poster steht Porsche.
Jesper, das wäre es mal gut gewesen, die Leute dann dazu zu treiben, dass sie unsere Videos gucken.
Ja, aber es bleibt ja primär ein Podcast.
Das und stimmt.
Es ist ja auch gar kein Videopodcast. Wir veröffentlichen ja nur kurze Schnipsel. Und ich weiß nicht, ob es dieser Schnipsel auf TikTok oder Instagram schafft. Folgt uns auf TikTok oder Instagram.
Ja. Damit Jesper sich einen Porsche kaufen kann.
Okay, wir haben uns hier heute zusammengefunden, weil wir Staffel 2, Folge 5 von Breaking Bad besprechen wollen.
Ja, wir sind hyped. Wir wollen nämlich die Folge Bruchschäden oder im Englischen Breakage besprechen. Ich bin wieder enttäuscht. Es ist wieder der gleiche. Breakage ist einfach das englische Wort für Bruchschäden halt. Es ist das gleiche.
Ja, oder wir verstehen vielleicht die Genialität der englischen Titel nicht. Und die Übersetzer haben die Genialität erkannt und sich dafür entschieden, die Titel ab jetzt 1:1 zu übernehmen. Wir werden das auf jeden Fall beobachten.
Ja.
Was heißt denn Breakage überhaupt?
Kennst du Bruchschäden aus deiner Ausbildung, Jesper? Habt ihr darüber gesprochen in der Berufsschule?
Nein, ich habe das Wort noch nie gehört. Ich musste irgendwie an Bruch, Schokoladenbruch denken.
Ja, lecker. Das wäre viel besser. Ja, ich bin natürlich Kauffrau und deswegen kannte ich das. Ich lese es jetzt trotzdem ab. nicht gut genug auswendig gelernt. Also in der Businesswelt stehen Bruchschäden für Verluste, die nicht durch Diebstahl oder Fehler, sondern durch eine natürliche Unschärfe in einem System entstehen. Also durch Schäden, durch menschliches Versagen oder Fehler im Vertrieb oder schlicht Pech. Wenn dir deine Schokolade beim Einräumen zerbricht, weil sie zu dünn ist, weil sie so teuer ist.
Unschärfe finde ich. Unschärfe finde ich ein richtig gutes Wort. Wollen wir über den Cold Opener reden?
Ja, auf jeden Fall. Denn wir sehen ja zwei Männer, die durch einen Fluss schwimmen und scheinbar gerade in die USA einreisen, aus Mexiko. und es sieht schon wirklich ziemlich beschwerlich aus. Sie sind ja auch komplett angezogen, nur ihre Schuhe haben sie ausgezogen, die natürlich aber trotzdem nass werden, weil sie ja mit dem Wasser sind. Wie willst du das verhindern? Vielleicht hätten sie so einen kleinen Korb auf dem Kopf haben können oder so. Aber sie haben Rucksäcke auf, sind komplett angezogen, müssen durch diesen Fluss durch, der scheinbar auch eine ganz schöne Strömung hat.
Ja.
Und als sie gerade aus dem Wasser rauskommen, das Wasser sieht auch eklig aus, ganz dreckig, findet einer von den beiden das Stück Glas, in dem der Zahnschmuck von Tuco drin ist.
Ja.
Was ist denn da passiert jetzt?
Ich hatte sofort Angst um Hank, weil ich dachte, ich habe jetzt immer Angst um Hank. Und ich habe gedacht, stark fließende Gewässer sind gefährlich. Man sollte sich nicht auf 5 Kilometer nähern, habe ich gelesen. Und ich weiß nicht, was mit Hank passiert sein könnte.
Ja, du glaubst, glaube ich, wirklich, Hank wird auf jeden Fall noch in dieser Staffel was passieren. Du hast jede Folge fast Angst um ihn.
Dafür ist Hank zu ein interessanter Charakter und dafür ist die Entwicklung, die Hank gemacht hat, auch zu spannend, als dass man ihn jetzt irgendwie umbringen würde. Da bin ich mir relativ sicher, dass das keinen Sinn ergibt. Und außerdem würde man natürlich damit auch die Möglichkeit verspielen, dass es irgendwann dazu kommt, dass Hank herausfindet, wer Heisenberg ist. Und man hat dann dieses Aufeinandertreffen. Und ja. Ich weiß nicht, Luisa, wie weit du jetzt schon bei Dexter bist, ob wir da schon drüber reden können.
Der Trinity Killer ist der neue Dumbledore bei der HBO-Serie von Harry Potter. HBO?
Okay. Ich meine, ich habe den auch letztens, war das sogar in Breaking Bad? Irgendwo meinte ich, dass ich den Schauspieler erkannt habe. Was habe ich denn gesehen letztens?
Nicht in Breaking Bad.
Ich habe Konklave geguckt, den Film. Das müssen wir jetzt googeln, sonst ist es blöd. Ich muss das jetzt ganz kurz wissen. Tatsächlich. Ich habe gegoogelt, der Trinity Killer spielt in Konklave mit. Ich glaube, er spielt einen... nicht den toten Papst. Er spielt einen Kardinal, der Favorit ist, Papst zu werden. Oder einer der Favoriten.
Und wir wissen, der Favorit wird es nie.
Hast du den Film gesehen?
Nee. Aber das ist ja in der Realität so.
Ich habe gedacht, ist das der Trinity Killer aus Dexter? Weil der muss ja inzwischen schon ganz schön alt sein. Der war ja in Dexter schon recht alt. Aber er sah noch ziemlich frisch aus in Konklave. Und dann habe ich gedacht, nee, der muss älter sein, als so wie er da erscheint.
Er ist jetzt so alt wie Dumbledore.
Aber wir sind etwas abgedriftet.
600.
Wir sind immer noch im Breaking Bad Podcast.
Denn wir sind immer noch beim Kult-Opener von Breaking Bad, Staffel 2, Folge 5.
Ja.
Was glaubst du, wer diese Männer sind und warum reisen sie gerade in die USA ein?
Naja, das sind mexikanische Flüchtlinge.
Du glaubst also nicht, dass die als Personen nochmal eine Rolle spielen?
Nein,
sondern du glaubst,
nicht.
Es ist einfach nur, um zu zeigen, irgendwie sind die Zähne von Tuco abhanden gekommen und was ist da passiert?
Genau, das wird der Grund sein, dass man quasi am Anfang so ein bisschen Spannung aufbaut, dass die Zähne von Tuco irgendwo am Grenzübergang liegen. Also es ist ja bekannt, dass am Grenzübergang zwischen Mexiko und Amerika es auch fließende Gewässer gibt. Und ich denke, in dem Fall sind es einfach nur zwei Mexikaner, die flüchten. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie mit der Story verwandt ist, weil wer soll das denn sein? Welche Person könnte jetzt noch in Breaking Bad spielen? Wir haben doch jetzt schon alle Personen.
Die Cousins?
Ja, aber
die wollten ja aus Mexiko kommen?
Ja, aber die Cousins, die sind ja Mitglied eines Kartells, was auch einen gewissen Einfluss hat und sicherlich auch gewisse finanzielle Mittel. Und ich glaube nicht, dass die illegal quasi über den Fluss einreisen, sondern dass die andere Möglichkeiten haben, einfach nach Amerika mit ihrem Auto oder mit einem Jet oder keine Ahnung wie zu kommen. Das würde mich schon sehr wundern.
Na, aber die das ist ja nicht das Problem, dass die Leute nicht die Möglichkeit haben, im Auto zu fahren. Du kommst ja halt einfach nicht rein.
Ja, aber ich meine.
Und warum sollten die denn reinkommen?
Bestechung? Die haben doch einen großen Einfluss. Du weißt doch, du bist doch so ein altes Kartellkind. Du weißt doch, wie das ist im Kartell.
Ja.
Da besticht man hier die eine Person mit Geld, kann man, glaube ich, habe ich gehört, alles machen.
Ja, okay.
Und
da weißt du vielleicht mehr als ich.
Die werden ja in Amerika und gerade im Grenzgebiet einen gewissen Einfluss haben. Ich glaube nicht, dass die sich jedes Mal, wenn sie von Amerika in die USA wollen, fragen, oh, jetzt wieder der Scheiße, wieder der Grenzübertritt, dann ist das mit den Pässen wieder so ein Problem und dann muss ich wieder Luft in meinen Reifen lassen, dass das nicht auffällig ist und dann müssen wir noch mal unser Auto lackieren.
Luft in den Reifen lassen? Mache ich auch so.
Ich glaube, dass das kein großes Thema ist für Kartellmitglieder in die USA einzureisen.
Okay.
Kurzer
gut,
Tipp hier.
Halten wir so fest. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass worüber man ja am meisten dann gestolpert ist, warum sind die Zähne da? Was hat Hank gemacht? Hat er die verloren? Ist Hank entführt worden und hat sie dabei verloren?
Ich habe tatsächlich keine konkret, als ich das gesehen habe, hatte ich keine konkrete. Okay. Als ich das gesehen habe, hatte ich tatsächlich keine konkrete Vorstellung davon, was passiert sein könnte. Ich habe mich zurückgelehnt und gesagt, nee, weißt du was, jetzt mal keine Prediction. Ich gucke mir die Folge jetzt mal an und lass mich überraschen.
Es geht weiter mit Walter. Der ist fertig mit der Chemotherapie und ja, also hat den ersten Zyklus durchlaufen. Er sitzt allein bei seinem Arzt und bespricht, dass er jetzt dann wohl wieder erstmal ein bisschen fitter wird und wahrscheinlich positive Auswirkungen jetzt erstmal führen wird, weil er die Chemotherapie jetzt erstmal nicht mehr bekommt. Und trotzdem hat er ja gerade nochmal einen Lauf durchgemacht und deswegen muss er wieder spucken, wie wir es ja schon von ihm kennen. Und dann will er spülen, aber muss sich übergeben.
Ja.
Und dann will er spülen, aber das Wasser läuft nicht ab und er ist genervt und pümpelt dann im Klo rum. Und da kommt dann eine Packung Zigaretten zum Vorschein, die uns ja letzte Folge auch schon bewegt hat. Und die findet Walter jetzt auch. Und er denkt dann länger drüber nach. Er sagt erstmal gar nichts, sondern zieht sich zurück, beobachtet und findet dann heraus, weil er auch verschiedene Hinweise findet, zum Beispiel riecht es geiler nach Rauch und so weiter, dann ist er sich sicher, das sind ihre Zigaretten. Das hätten ja theoretisch auch die von Walter Jr. sein können. Und er spricht sie dann darauf an, dass das gar nicht zu ihr passen würde und warum sie das macht und dass das natürlich super schädlich für das Kind ist. Und sie reagiert ziemlich ja aggressiv, jetzt nicht unbedingt, aber ist sofort auf Konfrontation. Es ist ja vielleicht auch ein bisschen wie mit Jessys Mutter in der letzten Folge, dass sie gerade auf etwas angesprochen wird, was sie auch einfach nicht hören möchte. Ihr ist bewusst, dass das doof von ihr war, aber sie möchte nicht, dass andere Leute das auch so sehen. Und deswegen reagiert sie halt gleich recht, ja, du bist hier selber doof und das schadet dem Kind nicht. Ein paar Zigaretten sind nicht schlimm fürs Kind, was ja einfach, es stimmt halt einfach nicht. So wie es nicht stimmt, dass er kein zweites Handy hat.
Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass eine Packung Zigaretten schlimm fürs Klo ist. Ich frage mich wirklich, ja, wie kommt man auf die Idee, eine Packung Zigaretten im Klo runterzuspülen? Also man weiß ja inzwischen, keine Tampons im Klo runterspülen, am besten auch keine Haare, sondern wirklich nur Klopapier. Und wie kommt denn Skylar auf die Idee, dass das ein toller Plan wäre, ihre Packung Zigaretten ins Klo zu schmeißen?
Völlig bescheuert. Also ein öffentlicher Mülleimer wäre vielleicht deutlich unauffälliger gewesen.
Ja eben, einfach in die Tasche stecken.
Ja. Also, weiß ich auch nicht. Warum sollte sie so blöd sein, ne? Das ist schon wirklich erstaunlich. Aber Leute sind so blöd. Bei meiner Oma im Haus leben auch noch zwei Frauen, die, also so oben und unten, und die wohnen unten und die haben immer ihre Tampons im Klo runtergespielt und da musste das komplette Abflusssystem von diesem Haus irgendwann aufgemacht werden. Das ganze Haus hatte dann tagelang kein Wasser, weil die da alles aufbrechen mussten, um diese ganzen Tampons herauszuholen, weil die das halt immer runtergespült haben. Also Leute sind scheinbar auch blöd und denken, wieso? Das löst sich doch auf.
Ich dachte jetzt erst, du dockst deine Oma und erzählst uns jetzt, wie doof deine Oma ist.
Nee, meine Oma ist super schlau. Da möchte ich gar nichts sagen.
Mir ist noch eine Sache aufgefallen, da würde ich dich gerne fragen, wie du dazu stehst. Walter bekommt bei der Chemotherapie so einen Button in die Hand gedrückt, wo draufsteht, Hope ist die beste Medizin. Mein erster Gedanke dazu war, irgendwie ganz schön frech, oder? Vom Arzt, sowas seinen Patienten in die Hand zu drücken.
Ja, das ist ja, das schlägt, finde ich, in eine ähnliche Kerbe wie dieser Becher von Marie. Radiologie, we see right through you. Also, als ob das irgendwie eine Stelle ist, an der man mit solchen Kackparolen da irgendwie, Scheißhausparolen um die Ecke kommt. Also, finde ich, wirklich nicht okay.
Ist das sowas wie eine Medaille dafür, dass er jetzt die erste Runde geschafft hat? Kriegen das alle, die die erste Runde Chemo geschafft haben?
Wie bei den anonymen Alkoholikern, 30 Tage trocken.
Oder war das einfach nur so eine Entschädigung für diese super lange Rechnung, die da sehr unangenehm ausgedruckt wurde?
Das kam schon ein bisschen so rüber, denn er sagt ja auch irgendwie noch dazu, ich dachte, ich kriege einen Rabatt, weil ich bar zahle und ja, der ist ja schon berücksichtigt und dann schiebt sie ihm das so rüber, so komm, aber kriegst du ja nochmal eine kleine Brosche obendrauf.
Skylar, die sich ja in der letzten Folge extrem rücksichtslos verhalten hat und nur auf sich geachtet hat, sitzt jetzt im Wohnzimmer und kümmert sich um Walters Rechnung. Und das fand ich ganz interessant, weil man hätte natürlich auch denken können, dass Skylar sich jetzt sagt, nö, weißt du was, Walter, da kannst du dich selber drum kümmern. Aber daran erkennt man dann schon, dass Skylar schon auch noch ein bisschen das große Ganze sieht und nicht aus den Augen verloren hat, dass die Familie als Familie ja auch Probleme hat. Und sie weiß, dass Walter sich da nicht so gut drum kümmern kann wie sie. Und jetzt ist natürlich meine Frage, Lisa, ich habe in der letzten Folge vorhergesagt, das ist jetzt etwas gewollt, aber dass Skylar und Walter wieder miteinander reden und sich zusammenraufen, weil es ein größeres Problem gibt, was jetzt ihre Kommunikationsschwierigkeiten in den Hintergrund stellt, ist diese Rechnung dieses Verbindungsstück und ist meine Vorhersage somit eingetroffen?
Nein.
Oh Mann.
Würde ich wirklich nicht sagen, denn sie haben sich ja wirklich jetzt nicht über diese Rechnung wieder zusammengerauft. Also Skylar, ich würde schon sagen, sie hat nicht vergessen, Walter ist krank, sie hat ihn nicht gänzlich aufgegeben und sie steht weiterhin irgendwie hinter ihm, aber ja auch nicht mehr so sehr, denn sie ist ja zum Beispiel auch nicht mehr mit beim Arzt. Ja. Er war immer mit ihr zusammen beim Arzt. Jetzt sehen wir ihn das erste Mal alleine beim Arzt. Und ja, sie reden dann da über diese Rechnung, aber ich würde nicht sagen, dass da in irgendeiner Form auch wieder eine persönliche Bindung irgendwie aufkommt. Also
ja, das stimmt. Und dem Arzt fällt das ja auch auf. Ich habe das erst falsch interpretiert, als der Arzt gefragt hat, wie es da mit der Frau läuft, habe ich gedacht, oh, hat der Arzt jetzt eine Affäre mit Skylar? Und das fand ich, war dann doch etwas zu kurz gedacht, weil nachdem er das fragt, gibt es auch diesen weitwinkligen Shot, wo man dann Walter sieht und neben ihm den leeren Stuhl, dass auch der Letzte versteht, dass er fragt das, weil Skylar nicht dabei ist. Und natürlich der Arzt, der ja ein sehr intelligenter Mann ist, verstanden hat, dass, ja, dass es schon was zu bedeuten hat, wenn jetzt die Frau nicht dabei ist. Und ja, für ihn ist es vielleicht auch eine gar nicht so unwichtige Information, weil man ja sicherlich als Arzt auch andere Faktoren mit berücksichtigen soll bei der Behandlung. Und wenn dem Arzt dann auffällt, dass vielleicht die Ehe gerade zu Bruch geht oder es Komplikationen gibt, die vielleicht im Zusammenhang damit stehen mit der Chemotherapie, dann, dass man das zumindest mal anspricht und Walter die Möglichkeit gibt, darüber zu reden. Aber so oft Walter eine Hand gereicht wird, er nimmt sie eigentlich nie. Ich finde es aber interessant, dass Walter und der Arzt dieses Smalltalk-Thema Frisuren unter glatzköpfigen Männern auch aufnehmen, weil das ist eigentlich ein Dialog, den ich schon sehr, sehr oft irgendwo gehört habe, dass Männer mit Glatze sich über ihre Stromlinienförmigkeit freuen und dann dabei übers Haar fahren.
Ja, aber ich glaube, dass es ja immer, wenn Leute optische Auffälligkeiten haben, die nicht unbedingt dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprechen, will ich jetzt so nicht sagen. Es gibt ja schon der Bachelor, der eine Glatze hatte zum Beispiel, war für mich einer, der mit am besten aussah. Aber generell ist das ja schon was, wir wissen, die Männer fliegen in die Türkei und machen irgendwelche komischen Kuren, um bloß ihre Haare nicht zu verlieren. Es ist ja für Männer ein großes Thema mit dem Haarausfall, so wie es für Frauen vielleicht ein Thema ist, dick auszusehen oder wie auch immer. Und das ist ja auch was dann gerne angesprochen wird. Oder du hast einen Pickel auf der Nase und sagst, unterhältst dich mit jemandem, triffst ihn das erste Mal, dann, ja, ich habe hier, ich merke das selber, du musst da jetzt nicht hingucken und du musst mir das nicht sagen, ich weiß es selber. Ich weiß nicht, ob das so eine Art ist, damit umzugehen, weil man sich vielleicht eigentlich auch nicht unbedingt wohl damit fühlt. Aber es ist ja schon doll, dass der Arzt ihm sagt, seine Haare kommen dann wieder. Und ich hatte den Eindruck, Walter interessiert das eigentlich alles nicht.
Nein, nein, Walter will gar nicht da sein. Aber es ist ein gutes Einstiegsthema, um also ein Gespräch zu eröffnen. Man sucht irgendwie Gemeinsamkeiten und stellt fest, ah, wir haben beide eine Glatze. Lass uns doch kurz darüber reden.
Jetzt mal, wir könnten ja auch nächstes Mal darüber reden, dass wir beide Haare haben.
Was oder, ist denn das für ein... Ja, das können wir machen.
Ja.
Das wird unsere Zuhörerinnen bestimmt interessieren.
Ja, noch, du hast ja auch Angst vor einer Glatze, das wissen wir ja. Gesper.
Ja, aber ich lasse mir als Kompensation einen mega langen Bart dann wachsen. Bis zum Bauchnabel.
Das haben wirklich auch viele Männer, dass sie dann so einen richtig fetten Bart haben, aber keine Haare.
Ja, und eine coole Brille dazu sehe ich bei mir.
Du hast ja gerade die hohen Chemorechnungen nochmal angesprochen. Und das ist eigentlich auch das Thema, was Walter in dieser Folge mehr beschäftigt. Natürlich hat er das Thema mit Skylar und das mit dem Rauchen lässt ihn auch wirklich nicht kalt und er möchte das eigentlich gerne klären. Aber hauptsächlich ist er natürlich damit beschäftigt, er hat jetzt gerade diese super hohe Rechnung bekommen und bezahlt. Und das gibt für ihn jetzt auch den Anstoß, dass Jesse und er wieder kochen sollten.
Ja.
Letzte Folge hat er ja gesagt, er macht das jetzt erstmal nicht. Er muss sich jetzt erstmal um seine Familie kümmern. Aber jetzt war ihm klar, okay, wir fangen jetzt wieder an. Wir müssen jetzt wieder kochen. Und Jesse und er unterhalten sich dann auch. Und Jesse können wir gleich nochmal besprechen, wie er dann wieder dazu kommt. Aber Jesse übernimmt auf jeden Fall den Vertrieb jetzt wieder für die Drogen. Und bekommt dafür ein paar Vertriebspartner an die Hand, die er sich selber aussuchen darf. Und damit beginnen dann nämlich auch die Probleme. Denn ja, also er sucht sich nicht unbedingt vielleicht die besten Vertriebspartner aus, könnte man sagen. Es sind Combo, Skinny Pete und Badger. Und
die halt gerade da sind.
Die halt gerade da sind und die er kennt und bei denen er weiß, die sind jetzt Drogen auch nicht abgeneigt. Und würden das vielleicht machen. Und er geht das ja alles erstmal ganz gut an. Hat einen Plan im Kopf, es findet nichts in seiner Wohnung statt. Darüber können wir auch gleich noch mal reden, dass er jetzt einen neuen Wohnort hat. Und da sollen aber keine Deals stattfinden. Es wird immer Übergaben geben, über die er die dann informiert. Und alle kriegen immer den gleichen Anteil. Ja, er hat das alles erstmal gut durchstrukturiert. Und es fängt auch erstmal gut an und läuft gut. Aber dann wird Skinny Pete mit einer ziemlich hinterhältigen Masche ausgeraubt. Und deswegen ist halt weniger Geld da, als eigentlich zu erwarten war. Und das missfällt unserem lieben Freund Walter.
Ein interessanter Handlungsstrang, wie ich finde.
Ja.
Ich Ich würde dir ein bisschen widersprechen dabei, dass die Auswahl der Leute schwierig ist, die er da trifft. Wobei nein, würde ich dir nicht. Ich würde dir dazu stimmen.
Das hätte mich jetzt wirklich auch sehr gewundert, wenn du jetzt was Positives über Badger gesagt hättest.
Nein, im Übrigen ist mir aufgefallen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Badger eingeladen war, weil der kommt als letztes und Combo und Skinny Pete gehen rein und dann möchte Jesse die Tür wieder schließen und ist dann überrascht, dass Badger auch da ist und sagt dann, Badger, yo! Ich weiß nicht, ob Jesse improvisiert oder der Schauspieler von Jesse oder ob das wirklich so geplant war, aber es ist eine kleine Nuance, die mir aufgefallen ist. Und da frage ich mich, okay, ob Badger überhaupt eingeladen war oder nicht. Du hast natürlich recht in deiner Kritik an dem Team, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Truppe ist, um Drogen zu verticken. Wobei die sich natürlich alle damit auskennen. Aber ich finde, dass Jesse einen sehr guten Umgang damit findet. Erstmal ist es super, dass er seine eigenen Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stellen möchte für jegliche Drogenaktivität. Das ist wirklich sehr clever. Man soll ja seinen Arbeitsplatz vom Privaten trennen.
Richtig.
Und er findet eine sehr gute Ansprache. Also vielleicht wäre er auch ein guter Fußballtrainer, weil er motiviert sie, er gibt ihnen sogar eine Perspektive auf, er setzt ihnen aber auch ganz klare Regeln und gibt ihnen vor, wie das läuft. Und sehr zu meiner Überraschung, läuft es gut. Und ich würde sagen, dass dieser Raub an Skinny Pete, ich kenne mich jetzt nicht mit der Drogenszene aus, aber ich glaube wirklich, dass Jesse da einen Punkt hat, dass man sowas mit einpreisen muss. Dass das passiert, gerade in diesem kriminellen Milieu. Und dass das gar nicht so ein großes Ding ist, dass Skinny Pete da überfallen wurde. Weil, ich meine, der macht das, glaube ich, auch zum ersten Mal. Und solange er dabei nicht umgebracht wird, kann er vielleicht daraus lernen. Und der wird den Fehler nicht nochmal machen. Und ich war sehr, zumindest für den ersten Moment, sehr positiv überrascht von allen dreien oder vieren. Ja, Jesse zählt ja auch dazu. Oder es geht ja gerade um Jesse. Wie er das handelt.
Ja. Finde ich auch. Also das war eigentlich wirklich nicht zu erwarten, denn ich hätte vor allem an dieser Auswahl kritisiert, sowieso ist es, glaube ich, schwierig, mit Freunden zu arbeiten. Es ist was anderes, wenn man sich über die Arbeit kennenlernt und sich dann anfreundet. Aber wenn das andersrum läuft, immer schon mal schwierig, würde ich sagen. Und ich hätte ja, also weiß ich nicht jetzt mal, wenn ich jetzt selbstgemachten O-Saft verkaufen möchte, dann will ich nicht, dass den jemand für mich verkauft, der auch gerne selbstgemachten O-Saft trinkt. Nicht, dass dann immer ganz viel fehlt.
Oh, jetzt bin ich wirklich enttäuscht. Ich hatte wirklich gerade kurz gesehen, wie ich in der Innenstadt stehe und deinen O-Saft verkaufe.
Ja.
Na gut, dann musst du halt wen anders suchen, Luisa.
Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die, zumindest Badger vor allem, sich da auch mal selber bedient hätte.
Ja, aber das stimmt. Aber löst Jesse das nicht darüber, dass er sagt, ich kriege immer, was sind das, 2000 oder so? Mhm. Und damit sagt er ja eigentlich auch, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt damit, ob ihr es jetzt
selbst. Aber ihr müsst bezahlen.
Genau, ich kriege immer Summe X und das ist doch eigentlich clever, weil damit übergibt er ja seinen Geschäftspartnern in dem Fall auch die Möglichkeit, ihre Freiräume zu haben, mit dem Zeug zu machen, was sie wollen. Ist das ein Kommissionsgeschäft?
Ja, warte. Ja, denn sie kriegen ja die Ware und bezahlen sie erst, wenn sie sie verkauft haben. Also ja, ist ein Kommissionsgeschäft.
Ja, ich sowieso, Jesse macht wieder einen großen Sprung in der Folge, was seine Entwicklung angeht. Er fährt ja auch zu dem Schrottplatz, was sehr mutig ist, weil wir wissen, also was passiert ist in letzter Folge.
Ja.
Der Schrottplatzbesitzer, der Cousin von Badger, ist auch ziemlich überrascht, hätte nicht damit gerechnet. Jesse ist einfach ein ehrlicher Typ.
Ja.
Und gibt ihm das Geld plus ein bisschen mehr. Und er hat dann die Entscheidung, kauft er sich wieder so eine coole Karre, die springen kann. Und er entscheidet sich dagegen und kauft sich das vernünftige Auto, was ein bisschen aussieht wie ein alter VW Polo als Langversion.
Habe ich auch gedacht. Also ich dachte, es wäre ein Golf halt. Ist ja ein Polo als Langversion.
Ja, es ist, glaube ich, kein VW. Es ist irgendwas Amerikanisches. Er entscheidet sich dafür das vernünftige Fahrzeug, mit dem er mehr anfangen kann. Und sucht sich auch eine Wohnung oder ein Haus.
Ja, er sagt ja auch über den Kauf des Autos, weil Walter das ja später auch kommentiert, so ein bisschen abfällig. Und er sagt dann ja auch, man sollte schon gucken, dass man unauffällig bleibt. Und das ist ja das, was ich auch schon mal zu dir gesagt habe, dass Leute, die zum Beispiel Steuern hinterziehen, das ist auch diese Serie, die ich mal geguckt habe, dann auch lieber sich kein protziges Auto kaufen, weil das ist, was ihnen als erstes auffällt, den Menschen.
Ich dachte, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, dass du, Jesper, ich habe dir schon so oft gesagt, dass du wirklich mal gucken musst, dass du dich ein bisschen unauffälliger verhältst. Es ist wirklich super unangenehm mit dir in der Öffentlichkeit. Jedem erzählst du, beim Dönerkopf wissen sie ja nicht, dass ich, kennen sie Breaking Bad? Ich habe einen Podcast darüber. Möchten Sie kurz, ich habe mein Mikrofon mit, wollen Sie was reinsprechen? Wie finden Sie Badger? Finden Sie den auch so blöd?
Ja.
Was für einen Döner würden Sie Jesse machen?
Das ist eigentlich eine gute Frage auch. Damit würde es erstmal.
Ich glaube, Jesse hat in seinem Leben noch keinen Döner gegessen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das in Amerika so ein Ding ist.
Ich war noch nie in Amerika, weiß ich nicht. Ich glaube, die essen eher viel asiatisches Essen und Pizza und so. Und natürlich Hot Pockets.
Ach. Lecker. Und die müssen wir uns auch noch kümmern. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Ich werde irgendwann Hot Pockets besorgen. Und wenn wir eine Aufnahme zusammen machen, werden wir Hot Pockets essen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht in unserer Recap-Folge zu dieser Staffel.
Ja, ist auch, genau. Ist dann bestimmt auch angenehm zu hören, wenn wir essen, während wir reden.
Ja, man kann ja schneiden. wollen wir ein bisschen über diese Gesprächssituation zwischen Walter und Jesse in dem Crystal Ship reden? Weil die beiden geraten ja schon wieder aneinander. Und es sind eigentlich immer die gleichen Konfliktthemen.
Ja, und das ist ja, was ich letzte Folge schon meinte. Jesse fühlt sich nicht ernst genommen. Also wie kommt Walter eigentlich darauf, dass er ihm sagen kann, was er machen soll? Sie sind schließlich Partner und gleichberechtigte Partner. Also was soll das? Und Jesse sagt dann ja auch zu Walter, ich sag genau das Zitat.
Ich bin gespannt. Denn
es ist ja wirklich ein guter Satz gewesen. Du brauchst mich viel mehr, als ich dich brauche. Und dann nennt er ihn auch Walt. Ja, am Anfang war er noch Mr. White. Und jetzt ist er Walt.
Ja, wegen des Frühstücks, glaube ich.
Ja,
Hat er damit recht mit dieser Aussage? Du brauchst mich?
Nein, absolut nicht. Wir haben ja schon gesehen, Jesse kann kein Crystal in der Qualität kochen, wenn er Walter nicht dabei hat. Er kann das noch nicht alleine. Also sie brauchen einander. Das ist halt eine Symbiose. Jesse hat kein Produkt, wenn Walter nicht da ist. Und Walter hat niemanden, der das Produkt verkauft, wenn Jesse nicht da ist. Also sie hatten ja am Anfang, als sie ihren Plan gemacht haben, in meinen Augen absolut recht, sich als gleichberechtigte Partner eigentlich zu sehen. Denn das ist, was absolut Sinn macht. Du hast nichts davon, ein Produkt zu haben, was super geil ist, wenn du es nicht in den Markt kriegst. Und wenn du ein Vertriebler bist, aber kein Produkt hast, dann ist es auch kacke.
Ich würde aber dagegen halten, weil Walter kann zwar dieses sehr hochwertige Produkt machen, aber er kann es nicht vertreiben. Jesse kann Crystal kochen, nicht so gut wie Walter natürlich, bei weitem nicht so gut. Er kann es aber auch vertreiben. Also Jesse hat zumindest die Möglichkeit, alleine zu Geld zu kommen. Ob in welchem Maße oder welchen Mengen, das ist jetzt, können wir nicht wissen. Aber er hat im Gegensatz zu Walter zumindest beide Fähigkeiten.
Ja, aber er kann das ja nur mit Pseudo. Er kriegt das ja schon mal mit dem Methylamin, was gerade da ist, nicht hin. Und die Nachfrage ist ja auch so hoch und der Preis, den er nehmen kann, ist ja auch so hoch, weil dieses Produkt so gut ist. Und natürlich kann er vielleicht dann auch andere Sachen, also sein schlechtes Crystal wieder verkaufen und Geld verdienen. Aber gut, Walter kann ja auch wieder Lehrer werden und Geld verdienen. Also das ist ja irgendwie Whataboutism.
Ja, aber das bringt ja Walter nicht zu seinem Ziel, die Familie abzusichern und seine Chemo zu bezahlen. Und Jesse könnte schon davon leben. Hat er ja vorher.
Hä, aber das hat ja jetzt nichts. Hä? Das ist doch, aber sie wollen doch dieses Produkt vertreiben. Sie wollen doch das Geld nehmen und sie wollen dieses hochwertige Crystal in den Markt bringen. Und Jesse müsste ja wieder ganz von vorne anfangen. Ja. Er müsste wieder die Schlümpfe losschicken, um Pseudo zu kaufen.
Aber die Aussage von Jesse bezieht sich, glaube ich, jetzt nicht auf dieses hochwertige Crystal, sondern generell auf die Situation, in der beide jetzt stecken. Jesse würde, wenn die beiden jetzt komplett getrennte Wege gehen, würde Jesse besser klarkommen als Walter. Weil der hat einfach keinen Weg, alleine an das Geld zu kommen, was er braucht.
Naja, dann sucht er sich halt einen anderen Vertriebspartner. Walter hatte Tuco im Griff. Das hat Jesse alleine nicht geschafft. Also
aber
das
Walter
ist ja so,
hat sie auch in
wenn man
die Situation
das so
gebracht.
Angehen will, dann kann ja Walter sich auch einfach wieder jemanden suchen und das anders in den Markt bringen. Natürlich würde es da Wege geben, auch ohne Jesse. So wie Jesse natürlich auch ohne Walter irgendein Crystal herstellen könnte. Aber der Weg, der jetzt gerade der ist, den sie machen wollen, dafür brauchen sie einander einfach. Also vielleicht hätte Jesse es nochmal wieder einfacher, ja, stimme ich dir schon zu. Aber Walter könnte es auch schaffen, gerade weil er ja so ein durchtriebenes Schlitzohr ist.
Ich möchte diese Szene einmal dafür nutzen, eine Arbeit vorzustellen. Das klingt jetzt so hochtrabend.
Das ist, als würdest du Werbung einleiten.
Nee. Nichts mit Heineken 0,0. Ich habe in der ersten Staffel der zweiten Folge herausgearbeitet oder mal mir rausgeschrieben, warum Startups eigentlich scheitern. Es passte nicht in die Folge, wir waren zu knapp von der Zeit, aber ich möchte zumindest ganz kurz die 5 wichtigsten Punkte mal vortragen, weil sie, sie sind für Walter und Jesse immer noch ziemlich aktuell.
Ja.
Punkt 1 ist die fehlende Erfahrung und das Know-how. Ich würde sagen, beides haben sie sich ein bisschen besser erarbeitet jetzt im Laufe der Zeit, aber gerade so die Erfahrung im Vertrieb, da würde ich sagen, hapert's noch. Und in der Produktion ja irgendwie auch, weil sie raufen sich ja nicht zusammen und stehen da und streiten sich. Punkt 2 ist die schlechte Rollenverteilung und Teamdynamik. Und das brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter aufführen, weil die Teamdynamik ist wirklich extrem schlecht.
Ist eher, viel schlechter könnte es nicht sein.
Ja. Punkt 3 ist die Fehlkalkulation der Risiken. Ist jetzt kein aktuelles Thema vielleicht, sondern war eher so vor ein paar Folgen noch.
Ja.
Interessanter, was Walter damit was Walters Plan da war mit Tuco.
Ja, und dass er wirklich auch dachte, wenn ich ihm meinen Namen nicht sage, dann kann er nicht dahinter kommen. Und er hat ja wirklich Tuco extrem unterschätzt, im Gegensatz zu Jesse.
Punkt 4, warum Startups scheitern, ist keine langfristige Strategie. Die haben sie beiden nicht.
Haben sie nicht? Würde ich schon sagen.
Naja, sie haben ein langfristiges Ziel vielleicht, aber die Strategie dafür, die fehlt ja total. Das sieht man ja allein daran, dass Jesse jetzt in dieser Folge so ein bisschen sich so ein Team zusammenbastelt und ja, quasi hofft, dass das gut geht.
Aber die fehlt ja eigentlich nur die Strategie, seit Tuco tot ist. Sie hatten ja gesagt, sie kochen jetzt noch so und sie, ich weiß nicht mehr wie viel, aber 5-mal für ihn und dann haben sie ihr Ziel erreicht und das war ja eine Strategie.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist das der Schwächste. Vielleicht ist das der Punkt, den sie ein bisschen im Gegensatz zu den anderen Punkten unter Kontrolle haben.
Ja.
Und der 5. Punkt sind externe Faktoren und unkontrollierbare Risiken. Dazu würde ich auf jeden Fall die DEA zählen. Dazu würde ich auch die Beschaffung von dem Material zählen. Das kann man natürlich, diese Risiken kann man nur bis zu einem gewissen Grad eingrenzen und sie nicht komplett kontrollieren. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, weil, ich sag mal so, wenn man das Ganze jetzt als Startup betrachtet und sich, wenn Jesse und Walter jetzt zum Steuerberater gehen und sagen, so, wir wollen mal ganz kurz über unser Business sprechen, wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Da würde ich sagen, sieht es jetzt eher nicht so gut aus.
Würde ich auch sagen, stimme ich dir zu. Das Startup Jesse und Walt. Ja, ich glaube, in Startups ist ja wirklich auch oft ein Thema, dass sich Leute zusammentun und denken, sie könnten jetzt ein Business starten und dann irgendwann merken, oh, wir verfolgen ganz unterschiedliche Ziele, wir passen gar nicht zusammen. Und dann bröckelt es alles auseinander.
Und Walter mischt sich da wirklich zu viel ein. Also das hat er vielleicht von seiner Frau gelernt, aber es gibt ja diese Szene, wo sie dann in ihren Autos nebeneinander stehen und sich das Fenster unterhalten und Walter Jesse vorwirft, er hätte sein Team nicht im Griff.
Mhm.
Und Jesse halt sagt, naja, ey, das ist halt das unternehmerische Risiko.
Das sind die Bruchschäden, er bringt das Wort auf.
Die Bruchschäden und Walter sieht es halt gar nicht ein. Und ich habe mir auch gedacht, Walter, das ist doch jetzt gar nicht dein Bier. Du bist doch nicht für den Vertrieb zuständig.
Ja, aber er sieht sich eindeutig als Boss. Also, das merkt man ja schon. Walter will zwar eigentlich mit dem Vertrieb nichts zu tun haben, so sagt er es ja. Er will nicht die Arbeit haben, aber er will schon bestimmen, wie es läuft.
Ja.
Also, er sieht ja Jesse einfach nicht als gleichberechtigten Partner. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass er ihn für zu dumm hält.
Ja, das kann gut sein.
Also, ich finde, dass er behandelt ihn ja respektlos. Aber das ist ja sowieso auch eine schöne Szene, weil Jesse ja dann auch, er ist in diesem Konstrukt von den beiden in dem Moment ja wirklich mehr Unternehmer als Walter, weil er einfach sagt, das muss man einkalkulieren. Wir haben sowieso eine hohe Marge. Es ist doch jetzt kein Problem. Skinny Pete konnte da nichts für. Und Walter sagt dann ja aber, nee, du musst dich jetzt beweisen. Warum war denn Tuco so ein großer Fisch in diesem Becken? Weil er ein gewalttätiger Typ war. Und du musst dich jetzt ähnlich positionieren. Und Jesse sagt ja, er möchte das ohne Gewalt regeln. Und Walter sagt aber, also findet er nicht cool. Und Jesse sagt ihm dann, ja, was denkst du denn, aber was soll ich jetzt machen? Und Walter weiß in dem Moment noch keine Antwort. Später bringt er ihm dann aber die Pistole und sagt, das ist der Weg, über den du es regeln musst. Also er verlangt, dass Jesse Skinny Pete umbringt, um zu zeigen, das passiert euch besser nicht, wenn ihr mein Zeug verticken wollt. Oder halt die beiden, die Skinny Pete abgezogen haben.
Hat Walter denn da einen Punkt, deiner Meinung nach? Wie beurteilst du Walter das? Ist es nur übergriffig?
Ja, es ist unglaublich viel verlangt. Denn egal, was er jetzt, also natürlich ist es noch mehr verlangt, wenn er jetzt möchte, dass Jesse Skinny Pete umbringt. Vielleicht will er ja auch, dass die beiden Leute umgebracht werden, die Skinny Pete abgezogen haben. Aber wen auch immer er jetzt meint, es ist natürlich super viel verlangt und geht halt eigentlich wirklich gar nicht. Aber ich glaube schon, dass er einen Punkt hat. Das Problem, was sie in der ersten Staffel die ganze Zeit hatten, war ja, dass Walter in erster Linie dieses Business viel zu sehr als normales Business gesehen hat. Als wäre das halt, als würde man den O-Saft verkaufen. Dass man einfach ganz normal sich verhalten kann. Und Jesse geht ja mit der Situation jetzt gerade um, als wäre das ein ganz normales Business. Und Walter hat aber durch Tuco natürlich gelernt, hier muss man sich anders verhalten. Und wenn man hier überleben will, dann muss man klare Kante zeigen. Und ich glaube, dass er damit auch recht hat.
Ja.
Also ich glaube, wenn die jetzt schon Schwäche zeigen, dann wird Jesse sich nicht lange draußen auf der Straße halten können. Denn sowas spricht sich ja locker rum unter den Drogensüchtigen. Ja. Und dann weiß man, die Dealer von Jesse, die kannst du einfach abziehen.
Ja.
Und
ja,
es passiert dir nichts.
Ja, stimmt. Aber ja, da sieht man dann vielleicht auch so ein bisschen die Ursache des ganzen Problems auch in der Kommunikation, was die beiden haben, dass beide das immer noch nicht so richtig eingeordnet haben, was für ein Business sie jetzt da eigentlich betreiben und dass sie vielleicht ihre Maßstäbe ändern müssen und einfach, den Maßstab ändern müssen, was moralisch richtig ist, was moralisch unternehmerisch vertretbar ist und was nicht.
Ja, ich denke auch. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt auch der erste Hinweis darauf ist, dass es halt ein Problem ist, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Vielleicht wäre Jesse damit anders umgegangen, wenn das nicht Skinny Pete gewesen wäre, sondern irgendein x-beliebiger Typ.
Das kann sein, ja.
Also, denn eigentlich hätte man ja dann vielleicht gesagt, okay, dann hast du halt hier keinen Anteil. Du gibst mir trotzdem meine 2000.
Ja.
Dann hast du halt Pech gehabt. Du wurdest ja auch abgezogen. Ja. Aber das scheint er ja nicht gemacht zu haben, sondern hat es dann trotzdem wieder fair aufgeteilt, dass Skinny Pete seinen Anteil hatte, mit dem er gerechnet hat. Und das ist halt ein Freundschaftsdienst, ne? Was ich ja schön von Jesse finde, aber professionell ist es nicht. Wenn man in diesem Rahmen überhaupt von Professionalität sprechen kann.
Ja, genau, das ist ja auch schwierig. Ein bisschen das Problem.
Ja.
Was ist der Rahmen?
Ja. Also ich finde, Walter hätte sich ja selber darum kümmern können. Dann wäre vielleicht ein Shoot raus geworden.
Du, Jesse, wir hatten ja das Problem jetzt hier letzte Woche mit dem Geld und so. Ich habe Skinny Pete habe ich gestern erschossen, nur dass du es weißt. Ich habe den in deiner Badewanne aufgelöst. Mit Säure, so ein bisschen als Racheakt. Also nicht, dass du dich wunderst, wenn du da nach Hause kommst, ne?
Genau. Hattest ja jetzt die schöne neue Wohnung und
kleine Sprachnachricht von Walter.
Ja. 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 Du, es geht ja noch weiter. Vielleicht wird es noch so kommen. Ja, schöne Gelegenheit, um nochmal über Jessys Wohnung zu sprechen, denn er ist umgezogen. Er musste ja auch, also umgezogen kann man ja auch nicht sagen.
Hier kommt ein Karton.
Wohnungslos. Ja. Er ist jetzt nämlich zu Jane gezogen in die Nachbarwohnung. Mhm. Jane ist seine Vermieterin, beziehungsweise sie verwaltet das Haus und ihr Vater ist Jessys Vermieter. Jesse hat sich die Wohnung angeguckt und hat ihm natürlich alles super gut gefallen. Ist auch, glaube ich, ganz solide. Offene Küche, wie wir das von den Amis kennen. Also wirklich alles sehr, sehr schön. Waschmaschine und Trockner stehen übereinander in so einem Schrank. Ich weiß nicht, warum er sich darüber gewundert hat, dass sie übereinander stehen. Ganz normal, oder?
Also, wenn ich die Möglichkeit habe, in meiner Wohnung die Waschmaschine über die Trockner über meine Waschmaschine zu stellen, dann würde ich das auch machen.
Ja, ich auch. Leider habe ich die nicht. Deswegen trockne ich bei meinen Eltern.
Vielen Dank für diese Information.
Ja, aber das scheint nicht so üblich zu sein sonst.
Ich war also sehr überrascht von Jesse, weil er wirklich super charmant ist in dieser Szene. Also man merkt ja, da ist so ein bisschen eine Spannung zwischen den beiden.
Mhm. Und er findet Jane gut.
Ja, und Jane ihn, glaube ich, auch ein bisschen. Also ich glaube, dass es Janes Typ ist. Jane jetzt aber erstmal nicht davon ausgeht, dass das irgendwie auch mehr sein könnte als ihr Nachbar. Zumindest am Anfang nicht. Aber sie findet ihn irgendwie cool und er ist ja auch irgendwie charmant. Ja. Er sagt keine blöden Sachen.
Ja.
Was sie natürlich jetzt erstmal nicht dafür qualifiziert, direkt charmant zu sein. Aber ich glaube, dass sie auch ein bisschen beeindruckt davon ist, wie er es schafft, sich ohne die Unterlagen, die sie eigentlich benötigt, dahin zu quatschen, dass er die Wohnung trotzdem bekommt.
Ja.
Und das findet sie cool. Und ich glaube, dieses Extrageld, was sie davon von Jesse nimmt, das steckt sie sich schön in ihre eigene Tasche.
Ja, safe.
Und die beiden, also es ist schon klar, finde ich, in der Dynamik, die beiden hatten, dass Jane jetzt ein Charakter ist, der nicht nur einmal auftaucht. Sie sagt ja auch, sie ist Nachbarin. Und dass sie, also sie hat so ein bisschen eine kriminelle Energie. Und da bin ich gespannt, was da noch folgt.
Ja.
Und sie hat diese Grundstimme von Who's That Girl, It's Jess. Also, da gibt es auch eine.
Stimmt.
Jetzt wollte ich sagen, Hannah Montana.
Das fällt dir immer gut auf. Hannah Montana, ach, das wäre cool.
Nee, das ist mir sofort aufgefallen, dass das die Stimme von Jess ist aus, mein Gott, wie heißt denn diese Serie?
New Girl.
New Girl, ja, natürlich. Und ist eine gute Stimme. Und ich fand Jane, wissen wir schon, dass sie Jane, hat sie sich so vorgestellt?
Ja, Jane ist aber auch eine bekannte Schauspielerin. Das gibt ja auch immer gleich einen Hinweis, ob Leute noch mal länger zu sehen sein werden oder nicht.
Okay, ich kenne sie tatsächlich nicht.
Es gab mal so eine Serie, schlägt in die gleiche Kerbe wie New Girl, Apartment 23, nee, 13, 13. Da habe ich nicht so richtig geguckt, aber es lief manchmal vor Scrubs. Und da hat sie mitgespielt. Da war sie die Bitch aus Apartment 13.
Die Bitch.
Ja, so wurde sie genannt. Das hieß nämlich auch so, die Serie The Bitch. Und dann war das I halt weg. Aus Apartment, ich habe irgendwie 23, aber eigentlich 13. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall spielt sie damit. Ich wollte eben eigentlich noch mal kurz was zu dem Raub sagen. Denn eigentlich war es in der ursprünglichen Drehbuchversion so geplant, dass Jesse ausgeraubt wird und nicht Skinny Pete. Okay. Aber man wollte ihn dann jetzt langsam auch mal ein bisschen in eine andere Position bringen und auch mal zeigen, dass nicht immer er derjenige ist, der mit Füßen getreten wird, sondern er jetzt eigentlich indirekt zwar verantwortlich dafür ist und das in einer etwas übergeordneten Position jetzt einfach regeln muss.
Ja.
Und nicht selber das Opfer irgendwie ist.
Ja, finde ich eine nachvollziehbare Entscheidung, weil wenn Jesse ausgeraubt werden würde, würde das die Story wieder ein bisschen verlangsamen und auf die Bremse treten, weil dann natürlich weniger Entwicklungsmöglichkeit möglich ist, als es jetzt ist, ihn da als Chef von drei Mitarbeitern zu inszenieren und Probleme auf eine andere Art und Weise zu lösen oder Lösungen für andere Probleme zu finden.
Genau. Ja, und ich fand die Leute, die Skinny Pete ausgeraubt haben, sahen schon, das waren jetzt mal richtige Meth-Heads, die man...
Wow, die
so
Sache
wie man sie
von
sich
der
vorstellt.
Frau, die war
ja
die,
ekelhaft.
Da habe ich von
geträumt. Unheimlich. Ja, das war wirklich unheimlich. Ja, naja, aber also auch die Story um Skylar geht nochmal ein bisschen weiter. Denn sie erträgt ja, wie gesagt, das Lügenkonstrukt von Walter nicht mehr. Und es gibt ja aber auch noch eine andere Person, die in ihrem Leben sehr wichtig ist. Marie, die ja auch gerade ein bisschen am Lügen ist. Und Walter und Skylar und Walter Jr. sind bei Hank und Marie zu Hause zum Grillen eingeladen. Wir sind das erste Mal bei Hank und Marie im Garten zum Grillen. Wie findest du den Garten?
Schlimm.
Ja, finde ich den Garten. Ich auch gedacht. Das ist richtig einfach eine Terrasse, die in die Wüste gepflastert wurde.
Generell finde ich Albuquerque nicht besonders einladend. Da würde ich doch lieber mein gutes altes Elmshorn bevorzugen bisher. Und der Ausblick ist natürlich ganz nett, so was die hohe Lage angeht. Aber das, was sie da sehen und die Kakteen und so, das ist. Und auch die Häuser, das ist jetzt alles nicht so mein Stil.
Nee, hat mich auch nicht unbedingt angesprochen. Generell das Haus von denen auch, wie das da aussieht, finde ich nicht so schön. Aber da sind wir jetzt auf jeden Fall zu Gast und Skylar und Marie sind in der Küche und Marie erzählt ihr wieder irgendwelches belangloses Zeug und Skylar unterbricht sie und sagt, du entschuldigst dich jetzt erstmal bei mir, sonst reden wir beide nicht mehr miteinander und dann bin ich fertig mit dir. Du musst dich jetzt entschuldigen. Und Marie ist so, hä, wofür denn aber? Und Skylar sagt dann, du weißt genau wofür. Und dann sagt Marie, das ist so ungerecht, warum werde ich jetzt bestraft?
Ja.
Und Skylar sagt dann gar nichts. Und Marie entschuldigt sich dann aber. Und es wirkte dann auch recht aufrichtig.
Es gibt in der Serie bisher viele Personen, die eigentlich Täter sind, aber sich dann als Opfer inszenieren wollen. Und Marie zählt auch absolut volle Kanne dazu.
Absolut,
aber
ja.
Sie, ich weiß nicht, ist sie dann das Fähnlein da im Wind und erkennt sie dann am Ende, sagt sie dann das nur, um ihre Schwester zu beschwichtigen? Oder meinst du, dass sie wirklich dann auch insgeheim rafft, okay, ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht und muss mich für die Fehler entschuldigen?
Ich glaube, sie sieht es am Ende wirklich ein, denn sie wirkt ja wirklich dann auch so ein bisschen gebrochen und ich glaube, es war aber sehr nötig, dass Skylar ihr wirklich so sehr klar gemacht hat, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst, dann war es das hier mit uns. Ich will dann keinen Kontakt mehr zu dir und du bist dann einsam. Ich glaube, Marie hat ja außer Skylar auch nicht wirklich jemanden aus, natürlich Hank, aber sonst auch eigentlich niemanden in ihrem Leben und ich glaube, dass Skylar ihr halt auch nochmal klar gemacht hat, was das für sie bedeutet, wie diese Situation für sie war, dass sie da mit diesem Diadem stand und Marie sagt ja erstmal, naja, hättest du es halt nicht zurückgegeben, schiebt ihr nochmal irgendwie die Schuld zu. Aber am Ende sieht sie es ja ein.
Marie hat offenbar nicht die Fähigkeit, selbst darauf zu kommen, mal zu reflektieren über ihre Handlung und wird jetzt hier dazu gezwungen von Skylar. Und das scheint dann ja tatsächlich dazu zu führen, dass sie reflektiert.
Ja. Das war eigentlich eine schöne Szene, einfach so, ja, eigentlich ein recht kleiner Handlungsstrang, aber nochmal, wir sehen nochmal, Skylar ist einfach durch mit irgendwelchen Lügen und die hat darauf keinen Bock mehr und sie, bei ihr hat sich ein Schalter umgelegt in der vorletzten Folge. Und das, sie wird jetzt gerade immer stärker und lässt sich das alles nicht mehr bieten und wir haben ja auch erfahren, Marie geht jetzt zu Dave mittlerweile, zu ihrem Therapeuten.
Sie soll alles rauslassen. Jetzt hat sie,
genau, sie soll immer alles rauslassen. Und jetzt hat sie sich auch noch bei Skylar entschuldigt und das wird ihr jetzt vielleicht auch mal wieder helfen, mal einen etwas gesitteteren Weg wieder einzuschlagen.
Ja, ich würde gerne eine Entwicklung in ihrem Charakter sehen, weil sie zwischenzeitlich ja schon Züge hatte, die sie als normale Person erschienen lassen, gerade wenn es um die Diagnose von Walter ging, wo sie ja am rationalsten gehandelt hat.
Ja.
Und dann ist sie aber komplett abgedriftet und vielleicht war das jetzt, diese Entschuldigung, auch so ein bisschen für die Autoren der Serie nötig, dass man mal einen Handlungsstrang schließt, um sich auf andere Handlungsstränge zu konzentrieren und um da so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Weil Skylar und Marie haben sich ja jetzt schon seit ein paar Folgen in den Haaren, würde ich mal sagen.
Ja, das zieht sich auf jeden Fall jetzt auch schon lange hin. Und es ist schön, dass diese Storyline jetzt eigentlich mal abgeschlossen ist, finde ich.
Aber es geht ja eine andere Storyline auf.
Ja.
Und eigentlich ist jetzt vielleicht Hank die Person, die auch zu Dave gehen sollte.
Ja, das wird ja klar, denn er leidet scheinbar still und tut dabei so, als wäre alles gut und die DEA feiert ihn in seiner Rolle als Helden. Sie sehen ihn ja irgendwie gerade sehr heroisch, weil er ja nun mal Tuco um die Ecke gebracht hat. Aber wir sehen dann, dass Hank Panikattacken hat und Flashbacks, denn er fährt mit Gumi und einem anderen Kollegen zum Mittagessen. Und die beiden sind schon mal unten in der Lobby und er fährt mit dem Fahrstuhl dann nach unten und hat eine Panikattacke in dem Moment. Also er, ja, man weiß ja, wie eine Panikattacke aussieht. Er kriegt keine Luft und zerfällt irgendwie gerade so ein bisschen.
Ja, ich dachte, es wäre ein Herzinfarkt, ehrlich gesagt. Und warum, wie können wir sicher sein, dass es eine Panikattacke ist? Warum ist es kein Herzinfarkt? Weil, also ich glaube, die Symptome, die da gezeigt werden, sind eigentlich die gleichen.
Also ein Herzinfarkt geht ja erstmal auch nicht wieder weg, wenn du dann aus dem Fahrstuhl
doch, ich glaube schon.
Ne?
Ich glaube, dass ein Herzinfarkt nicht immer so verläuft, dass man dann umfällt und tot ist und wiederbelebt werden muss, sondern ich habe
nein,
auch
aber...
Warum lachst du mich jetzt aus, Luise? Ich dachte wirklich, dass bis gerade das wäre ein Herzinfarkt.
Das war kein Herzinfarkt. hä, Jesper, er ist im Fahrstuhl und er kriegt, also er atmet schnell. Er,
ja.
Er kriegt Schweißausbrüche.
Ja.
Und er steigt wieder aus dem Fahrstuhl und ist wieder ganz er selbst.
Ja.
Wie, also warum soll das ein Herzinfarkt sein? So sieht doch eine Panikattacke aus.
Du sagst das so selbstverständlich, so sieht doch eine Panikattacke aus. Ich hatte noch nicht so viele Panikattacken im Fahrstuhl.
Ich
also
auch nicht.
Für mich ist das jetzt nicht so eindeutig. Ist am Ende vielleicht auch egal, weil beides sollte behandelt werden, in welcher Form auch immer.
Na, aber ein Herzinfarkt hätte ja organische Ursachen. Und Panikattacke, das ist ja auf jeden Fall was, was mental
ja.
ist.
Ja, da hast du
deswegen
auf jeden Fall recht.
Egal ist es nicht, würde ich sagen. Denn das, ja, das eine stimmt. sagt ja nur was über seinen körperlichen Zustand aus und das andere, wie es ihm gerade geht. Und ich finde, mit dem, wie das in der Folge, wie er in der, dieser ganzen Folge auch dargestellt wird, deutet sehr vieles darauf hin, dass das eine Panikattacke ist und kein Herzinfarkt.
Ja, also Hank ist in den letzten Folgen, wird auch schon sehr doll da, durch das, was passiert ist, dazu gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was natürlich ja. Personen wie Hank grundsätzlich sehr schwierig fällt. Und
ja.
ihn hier wirklich an den Rand, ich wollte gerade sagen, an den Rand einer Panikattacke treibt, aber das ist ja
das wäre
dann
nicht
offenbar
mehr der
tatsächlich
Rand.
Eine Panikattacke.
Hank hat ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten, das wurde uns ja auch schon immer mal wieder gezeigt, dass der Typ, mit dem er da gesprochen hat, scheinbar sein Vorgesetzter ist. Und der möchte ihn jetzt nach El Paso schicken, also okay. nach Mexiko, um da mit den großen Jungs zu spielen und die richtig großen Gangster einzusacken. Und Hank bedankt sich natürlich für diese Möglichkeit und nimmt sich daraufhin aber erstmal eine Auszeit von der Arbeit.
Ja.
Was ja jetzt nicht unbedingt das ist, was du machst, wenn du befördert wirst, ne?
Nee, vor allem nicht, wenn du Hank bist.
Genau.
Also da ist aber auf jeden Fall was am Brodeln.
Genau. Er scheint sich damit ja wirklich unwohl zu fühlen. Und schiebt das erstmal von sich weg. Er ist dann in seiner Garage mit sich selbst allein, während er krankgeschrieben ist und braut sein eigenes Bier, Schrader Bräu. ja, das passt auch gut zu ihm, finde ich, oder?
Ja, das ist ein richtiges Männerhobby.
Ja.
Ich musste irgendwie an Loriot denken, wo er einen Familienvater spielt, der seinem Job nicht mehr nachgeht und in Frührente geschickt wird. Und seine Frau versucht dann irgendwie, versucht sie in den Keller abzuschieben, um sich da seine eigene kleine Hobbyzone aufzubauen. Und dann fragt er, ob denn hier überall in der Nachbarschaft Männer im Frühruhestand den Hobbys im Keller nachgehen würden. So wirkte das so ein bisschen. Und dieses Bierbrauen ist natürlich auch so ein typisches Männerhobby, sage ich jetzt mal.
Ja.
Was mich nur gewundert ist, warum steht er da im Dunkeln? Ist das nur ein Grund, um die Hitze draußen zu halten? Das Garagentür geht auf und Mary kommt und dann, es ist ja plötzlich ein schönes Licht da drin und vorher ist es ja stockdunkel da an seiner weiß ich nicht, was das da für eine Maschine ist.
Da weiß ich jetzt, eine Korkenmaschine war es ja nicht, man macht ja so
eine Dengelmaschine.
Kronkorken darauf. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaube ich, wollte er signalisieren, lasst mich bitte alle in Ruhe, er will nicht gesehen werden. In den USA ist doch auch so, wenn du dann, wenn du irgendwie im Garten arbeitest oder wie auch immer, man sieht das doch immer in Filmen und ich denke mal, dass es nicht ganz unrealistisch ist dann, dass die ja immer kurz noch was sagen. Die sagen nicht einfach Hallo, sondern dann auch immer noch, wie geht's?
Ja.
Und er will nicht gesehen werden, er will kein Smalltalk führen, er möchte einfach in Ruhe gelassen werden und da sein Bier machen und sonst nichts. Und Marie stört sich ja auch auf jeden Fall daran. Die sagt, du wurdest jetzt befördert, was machst du jetzt hier? Wieso meldest du dich krank? Und findet das mit dem Bier ja sowieso scheinbar auch. Ich glaube, ihr Ding ist auch eher Sekt.
Ja, ihr Ding ist auf jeden Fall Sekt. Also meine Vermutung ist, Hank hat ja so ein Idealbild des Mannes im Kopf. Der Prototyp des Mannes muss für ihn stark sein, keine Schwäche zeigen und ist ja irgendwie auch unsterblich. Und Hank hat dann diese Situation mit Tuco, wo sein Leben explizit bedroht ist. Ich sag mal so, vielleicht ist es sogar mehr als eine 50-50 Chance, dass er dabei stirbt, weil ich sag mal so, Tuco hatte am Anfang eigentlich freies Schussfeld, hatte die bessere Waffe und Hank wird auch wissen, okay, die Chance, dass ich dabei sterbe, die, die ist relativ hoch. Aber er hat Glück gehabt. Und jetzt ist er plötzlich konfrontiert mit diesem Idealbild, dass er nicht unsterblich ist. Und wird dazu gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und er muss sich nun mit seiner eigenen, er sieht sich mit seiner eigenen Verletzlichkeit konfrontiert, die er bisher überhaupt nicht kannte und die ihn sowohl psychisch als auch physisch extrem überfordert. Und da ist natürlich Mary auch kein guter Partner, weil sie auch nicht besonders empathisch ist. Sie kann sich nicht in ihren Mann reinversetzen. Gut, der hat natürlich auch mit ihr nicht darüber geredet. Er gibt sich ja nach außen immer noch als coolen Macker, siehe die Szene am Grill mit Flynn.
Aber sie sollte ihn ja besser kennen.
Ja, aber sie ist ja auch, also sie findet dieses Bild, was Hank so nach außen gibt, ja auch gut.
Ja, sonst könnte sie nicht mit ihm zusammen sein. Wenn sie das nicht gut finden würde.
Es stellt sich für mich natürlich die Frage, warum hat Hank jetzt diese Reaktion? Der ist ja schon länger im Job, der wird ja schon einiges gesehen haben. War er vielleicht noch nie in so einer Schießerei? War er noch nie so akut gefährdet?
Könnten er hat vorher noch nie jemanden umgebracht.
Okay, ja.
Und das ändert natürlich was. Das ist ja das erste Todesopfer, was auf seine Kappe geht.
Meinst du, dass er gar nicht nach El Paso will?
Ja. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, sonst würde er auf jeden Fall ziemlich anders reagieren. Er weiß genau, was da abgeht. Da wird er in ganz andere Situationen kommen als in Albuquerque. Da ist er ja eher mit Ermitteln beschäftigt. Und man merkt ja auch allein daran, wie sehr er sich da reinhängt, diesen Diebstahl von dem Methylamin-Fass nochmal nachzu. Immer wieder, also er geht dem nach und er guckt sich das ja immer wieder an. Und er stellt Tuco und Crazy Eight in Verbindung mit dem neuen Mess, was auf dem Markt ist. Und er ermittelt, glaube ich, lieber, als wirklich vor Ort zu sein und in diesem ganzen Gemetzel zu sein. Natürlich, ein Mann, der geht an die Front und er gibt sich ja als so einen toxischen Mann irgendwie, so wie man ihn sich ganz im alten Rom vielleicht vorgestellt hat. Aber ich glaube, das, was er ja wirklich mag, ist den Leuten auf die Schliche kommen und sie dann natürlich auch zu stellen und zu verhaften, aber lieber mit Kopf zu arbeiten als mit der Pistole.
Aber er kommt ja dann noch in einer Art Gemetzel in der Nacht.
Ja. Ja, zumindest denkt er das und das zeigt ja auch nochmal, er lebt gerade in Angst. Er ist sich ja sicherlich auch bewusst, man bringt nicht Tuco einfach um und einem passiert dann nichts. Zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass...
Wobei ich natürlich nachvollziehen kann, wenn du nachts aufschreckst und es gibt die ganze Zeit Knallgeräusche in deiner Wohnung, dass man da mit gezückter Waffe, wenn man sie dann hat, durch die Wohnung rennt, ist jetzt nicht so unabwegig.
Ja, aber er macht es ja auch wieder, man sieht ja, er ist wirklich auch wieder in Panik. Er ist nicht ein abgeklärter, cooler Polizist. Nee. Ich finde, man kann ihm das nicht verdenken, dass er sich so verhält. Aber es ist vielleicht nicht, wie man es sich typischerweise von Hank jetzt vorgestellt hätte. Naja, und dann geht er in die Garage und er hat einfach nur die Bierflaschen nicht gut verkorkt. Und die platzen halt auf, denn natürlich bildet das ja Gase. Ja. Und das sind die Geräusche. Und cool ist auch, dass Marie von der anderen Seite dann in die Garage kommt und noch fast von ihm erschossen wird. Wie dumm kann man denn bitte sein auch?
Ja, das war eine knappe Nummer. Also Marie sollte besser keine Polizistin werden.
Ja.
Und wir lernen dann am Ende ja auch, was mit den Zähnen passiert ist.
Genau. Denn er nimmt ja dann die Zähne und wirft sie in diesen Fluss. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was hat das zu bedeuten? Warum hat er das so gemacht? Also wieso hat er die entsorgt? Was wären da deine Hypothesen?
Naja, ich denke mal, dass ich habe ja gerade schon gesagt, dass Hank hier damit konfrontiert ist, sich mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen. Und es braucht, glaube ich, erstmal eine gewisse Distanz auch dazu, zu diesem Vorfall, um es zu verarbeiten. Und dieses tolle Souvenir, was seine Kolleginnen ihm da geschenkt haben, ist ja das Gegenteil von Distanz. Er trägt es ja irgendwie auch mit sich rum und es liegt auf seinem Schreibtisch. Er deckt es dann ab und ich kann es nachvollziehen. Er sagt, nee,
ich kann es auch.
Das Ding muss weg. Es erinnert mich immer wieder an diesen Vorfall. So kann ich es nicht verarbeiten. Also er wird es sicherlich so nicht wahrnehmen, dass es genau so ist, dass er es so nicht verarbeiten kann. Aber das ist eben, was der Körper ihm sagt.
Ja, Ich glaube auch, er muss es einfach loswerden, um das jetzt auch vergessen zu können, um das irgendwie mal hinter sich, vergessen wird das wahrscheinlich nie, aber es irgendwie hinter sich lassen zu können. Und vielleicht ist er auch ein bisschen von sich selber angeekelt, jemanden umgebracht zu haben.
Ja, und das kann auch sein.
Man bringt sich doch ein Souvenir mit, weil man etwas immer im Kopf behalten möchte und weil man das Gefühl, was man hatte, nicht vergessen möchte. Und glaubt ja, das kann man dann an so ein, irgend so ein, weiß ich auch nicht, eine Postkarte hängen, was natürlich nicht geht, aber ja. Wenn es was Traumatisches war, ist das, glaube ich, schon nicht so schön, das da immer vor sich zu sehen. Also war auf jeden Fall ein Moment, der viel Tiefe hatte, finde ich. Und ich finde das auch besonders interessant, weil wir reden so oft über Hank und er legt ja wirklich so eine Entwicklung hin. Und eigentlich hat Vince Gilligan mal gesagt, dass Hank nur ein Comic Relief sein sollte, also ein Sidekick sein sollte. Der sollte gar nicht so eine Rolle spielen. Aber weil Dean Norris, der Hank spielt, ihn so gut verkörpert hat, hat er ihm dann einfach mehr Raum gegeben und ihm mehr Tiefe gegeben. Und das war der Serie, glaube ich, wirklich sehr zuträglich. Denn Hank ist ja wirklich ein interessanter Charakter.
Ich habe in Vorbereitung auch nochmal in die erste Folge reingeguckt, um das zu vergleichen. Ja. Und Hank ist da wirklich, so wie er sich verhält, mehr Comic Relief.
Ja.
Und wirkt auch eher wie ein Sidekick.
Ja.
Aber wir haben ja die letzten Folgen auch schon immer wieder gesagt, dass wir diese Entwicklung begrüßen. Und ich glaube, dass Hank bisher auch mein Lieblingscharakter in der Serie ist. Ja. Okay. Lass ich das Mikrofon mal fallen.
Ja. Das hat man gar nicht gehört. meiner ist bis jetzt Jesse, würde ich sagen.
Ja, aber nur, weil er immer so baggy Klamotten trägt.
Ja, das mag ich natürlich gern. Aber die Grillszene an sich war ja auch nochmal schön, denn Walter Jr. fragt ja Hank, hattest du eigentlich Angst? Und da gibt er ja zu, dass er Angst hatte. Natürlich hatte er Angst, wenn er da so unter Beschuss steht. Das ist natürlich keine Situation, die man locker aus der Hüfte mal eben erledigt. Und dann bezeichnet er Tuco auch als Kakerlake und was das für ein unangenehmer Mensch war. Und Walter, der zugehört hat, fragt Hank dann, was glaubst du denn, warum Menschen so werden? Und das ist für Walter natürlich wirklich eine Frage, die ihn wahrscheinlich wirklich interessiert, wo man sich ja auch fragt, wieso fragst du denn aber nicht den Psychiater, wenn du mit dem darüber reden kannst? Und dann fragt er lieber Hank. Die hatten ja auch schon mal ein gutes Gespräch über Sachen, die illegal sind und warum eigentlich. Mhm. Und vielleicht dachte er, vielleicht geht das jetzt nochmal in so eine Richtung. Aber Hank antwortet da nicht wirklich drauf. Der gibt keine Antwort, die irgendwas aussagen würde.
Er weiß es auch einfach nicht.
Ja.
Er hat sich da einfach noch nicht mit auseinandergesetzt und sieht diese Leute auch nicht als Menschen. Aber das ist ja jetzt auch vielleicht gerade die Entwicklung, die er macht, dass er vielleicht in 2 Staffeln sie nicht mehr als Kakerlaken bezeichnen würde.
Ja.
Ich fände es toll, wenn Walter gesagt hätte, weißt du was, Hank, ich kannte Tuco viel besser. Ich saß bei Tuco im Wohnzimmer. Der Mann hat mir leckere Taco gemacht. Der hat einen ganz netten Onkel. Der war auch lustig. Der konnte auch gut mit der Waffe umgehen. Und du weißt nichts über Tuco.
Ja.
Das hätte ich noch gut gefunden.
Das wäre witzig gewesen. Ganz netten Onkel. Hat leckere Tacos gemacht. Ja.
Wollen wir über den Folgentitel nochmal reden? Jetzt
das war doch Tortillas, oder?
Ach, weiß ich doch nicht. Ich esse ja nur Königsberger Klopse.
Geht Hank nach El Paso? Wird er die Serie verlassen? Gehen wir vielleicht mit ihm nach El Paso oder bleibt er einfach in Albuquerque?
Nein.
Ja, die Frage kannst du jetzt nicht einfach nur mit Nein beantworten.
Nein, Hank muss der Serie erhalten bleiben. Und ich glaube, es wäre zu viel für die Serie, wenn Hank nach El Paso geht, aber trotzdem noch eine Rolle spielt und man dann immer hin und her schneidet. Und quasi so
okay,
eine zweite.
Also er kommt irgendwie aus der Nummer raus und nimmt diesen Job nicht an. Und bleibt in Albuquerque.
Ja, vielleicht kriegt er noch ein paar Panikattacken. Vielleicht sogar während der Arbeit. Vielleicht gibt es einen Vorfall auf der Arbeit, dass er irgendein Nest hochnehmen muss und dabei eine Panikattacke kriegt. Und die Vorgesetzten ihm vielleicht auch den Job wieder entziehen und sagen, du bist nicht in der Lage dazu. Was ihn vielleicht sogar dann weiterhin dazu zwingt, sich mit sich auseinanderzusetzen und vielleicht am Ende sogar besser für ihn wäre.
Ja. Gut, wir warten es ab. Ich werde dazu nichts sagen, aber ich wollte es natürlich jetzt mal wissen. Jetzt haben wir ja im Englischen und im Deutschen den gleichen Titel gehabt für die Folge, Breakage. Und vielleicht können wir da nochmal einen Rückschluss dann zu ziehen. Denn ich glaube, das wäre in diesem Fall doch nochmal interessant. Letzte Folge war ja Down, einfach Down.
Ja.
Was wolltest du dazu noch mehr sagen? Aber wie gesagt, Breakage bedeutet, also ist der Anteil, der verloren geht und abgeschrieben werden muss. So ist einfach die Definition. Und in dieser Folge zerbricht er eigentlich vieles, also Vertrauen, Loyalität, psychische Stabilität, und Walter beginnt, diesen Schwund einfach einzupreisen. In meinen Augen. In meinen Augen ist Walter der sagt, Schwund ist bei.
Aber eigentlich ist es doch auch Jesse, der das, also es kommt darauf an, worauf man es bezieht.
Ja.
Wenn man es jetzt auch rein aufs Monetäre bezieht, dann würde ich sagen, ist es Jesse, weil Jesse sagt, ja, Walter, das ist der Schwund, den man halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, unternehmerisch hat. Da wird man mal ausgeraubt, da geht mal was flöten. Man könnte auch aus Hanks Perspektive sagen, ja, jetzt habe ich 8 Bierflaschen weniger, als ich eigentlich wollte.
Stimmt, die gehen ja auch zu Bruch.
Die gehen auch kaputt und sie zerbrechen ja sogar.
Ja, aber eigentlich sind ja Bruchschäden nicht durch Diebstahl. Es sind andere Schäden, die durch andere Dinge entstehen und eben kein Diebstahl.
Ja.
Und für mich war Walter derjenige, der jetzt anfängt einzupreisen. Denn irgendwie akzeptiert er jetzt einfach die Situation mit seiner Familie. Er ist ja nicht mehr bemüht in dieser Folge, das mit Skylar wieder auf eine normale Ebene zu bringen. Er sagt, ist jetzt wie es ist, ich verdiene jetzt Geld. Und vor allem preist er ja auch einfach mit ein, irgendjemand muss jetzt hier sterben.
Ja.
Damit wir nicht abgezogen werden.
Würde ich dir gar nicht widersprechen. Also ich sehe da einfach sehr viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Und das macht doch am Ende einen guten Folgentitel aus.
Ja, das stimmt. Jesper, was würdest du denn jetzt sagen? Wer war dein Hero der Folge? Wollen wir runterzählen?
Ja.
Von 1 bis 3 oder von 3 bis 1?
Wie du möchtest. Du darfst das heute machen.
Okay. 1, 2, 3.
Jesse. Zum zweiten Mal haben wir den gleichen Hero.
Ja. Es fiel mir aber wirklich schwer, weil eigentlich hätte ich gerne gesagt, keiner. Ich finde, in dieser Folge hat keiner der Charaktere es eigentlich verdient, der Hero der Folge zu sein.
Also, ja.
Und Jesse halt schon am ehesten, weil er für sich selber einsteht.
Ja, und ich finde, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass Jesse sich auch trotzdem wieder ein bisschen weiterentwickelt. Er entscheidet sich gegen das unvernünftige Auto, was ja symbolisch dafür gestanden hätte, dass er sich nicht weiterentwickelt. Er entscheidet sich dafür, sich eine Wohnung zu suchen. Er möchte Arbeit vom Privaten trennen und, wie ich vorhin gesagt habe, er schafft es, diese Trümmertruppe von seinen Freunden so zu erreichen, so anzusprechen, dass sie funktionieren und tatsächlich sogar wirtschaftlich arbeiten. Und ich würde sagen, das ist für Jesse ein enormer Schritt, wenn man ihn noch vergleicht von ein paar Folgen. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht nicht am Ende auch der Erfolg von Jessys Mutter oder Jessys Eltern war. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dieser Entzug des Hauses Jesse jetzt nochmal mit einer neuen Realität konfrontiert. Und das Haus war für ihn ja auch eine Komfortzone und eine Sicherheit. Er musste sich nicht, er hatte dieses Haus, er konnte darin wohnen, er musste dafür vielleicht nur die Grundversorgung bezahlen, aber keine Miete. Und jetzt ist er plötzlich vor die Tür gesetzt und sieht sich einer ganz neuen Bedrohung konfrontiert und versteht jetzt vielleicht, okay, ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen und meinen Scheiß geregelt bekommen, damit ich hier nicht wirklich komplett abdrifte. Weil diese Reflexion würde ich Jesse auch in der ersten Folge schon zuschreiben, dass er in der Lage ist, seine Situation zumindest halbwegs realistisch einzuschätzen. Er ist nur einfach nicht ins Handeln gekommen oder ist dann immer den leichtesten Weg gegangen. Und jetzt hat er eben dieses Haus verloren und muss seinen Scheiß geregelt bekommen.
Ja, das stimmt. Ja, also er hat es natürlich schon irgendwie verdient. Ich hätte auch gerne Hank eigentlich genommen, aber kann man halt nicht, weil er das noch nicht in irgendeine gute Bahn lenkt, was er da gerade fühlt. Ja. Aber ich finde es schön, dass er etwas fühlt und dass er mit dem hadert, was in der letzten Zeit passiert ist. Ich finde es schön, dass man das sieht.
Die Folge heißt Hank lebt.
Hank lebt, ja. Ich finde es auch gut, dass man sieht, dass Walter endlich mal versteht, Drogenbusiness ist nicht normales Business. Hier muss man sich schon mal ein bisschen anders verhalten, denn ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass er scheinbar möchte, dass irgendjemand getötet wird, das ist natürlich jetzt keine schöne Schlussfolgerung, aber man sieht auch mal, auch dieser Mann hat endlich mal den Ernst der Lage verstanden.
Ja.
Also, aber natürlich, Jesse hat es am meisten verdient, vielleicht fiel es mir nur schwer, einen Hero zu wählen, weil ich Jesse letztes Mal schon hatte. Und das geht nämlich eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, ich versuche jetzt einfach mal, ob du mich damit durchkommen lässt. Mhm. Und weil Hank einfach noch nicht weit genug in seiner Entwicklung ist, um das jetzt schon mal zu einem Hero zu machen.
Für mich wäre es auch okay, wenn du keinen Hero der Folge wählst.
Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal dazu kommen. Was ist denn deine Vorhersage? Wie geht es jetzt weiter, Jesper?
Ich habe diese sogenannte Trümmertruppe ja vorhin auch schon gelobt, dafür, dass sie ihre Arbeit gut machen. Mhm. Ich glaube aber, dass das langfristig nicht funktioniert. Dafür sind seine Freunde einfach zu doof.
Ja.
Und auch wenn sie in dieser Folge ihre Chance genutzt haben, ich tippe, dass Badger es verkackt. Ich tippe, dass er verraten wird, wer die Drogen kocht. Mhm. Was natürlich nicht besonders angenehm ist für Walter und Jesse. Und Walter und Jesse werden das neue Problem haben, dass sie sich einen neuen Vertriebsweg suchen. Ich glaube nicht, dass die drei Freunde das ewig machen werden, weil sie es einfach nicht können, weil sie nicht dazu in der Lage sind, das professionell zu handhaben.
Ja.
Und mein Tipp ist, dass dieser Vertriebsweg sein wird, dass sie es online übers Darknet machen. Das Internet gab es ja
damals
schon. Wie
bei How to Sell Drugs Online Fast?
Ja, weiß ich nicht. Die Serie habe ich nicht geguckt. Aber der Titel verrät ja einiges darüber.
Ich meine,
Jesse weiß ja, wie man eine Internetseite baut. Und so abwegig finde ich das nicht, dass man so versucht, Drogen zu vertreiben.
Das wäre ja auch was jetzt beiden auch wieder entgegenkommen würde. Walter ist ja schlau und wird sicherlich auch nicht, wie er Skylar gesagt hatte, das Handy ist so kompliziert, ich weiß nicht, wie ich den Ton umstellen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der so viel auf dem Kasten hat, auch Technik gut verstehen kann. Und Jesse sowieso. Ich glaube auch, das wäre eine Welt, in der sie sich beide wohlfühlen könnten.
Top, da bin ich gespannt, wie die Website aussehen wird und ob sie SEO-optimiert sein wird. Walter, ich brauche nochmal eine Meta-Beschreibung.
Ja.
Und kannst du die Alttexte der Bilder nochmal ändern? Die langweiligste Folge Breaking Bad, die wir je sehen werden. Walter und Jesse in einem Zoom-Meeting, wie sie die Website bearbeiten.
Die langweiligste und umstrittenste Folge steht uns noch bevor, Jesper.
Oh. Wie lange noch?
Und Staffel 4.
Ach. Ja,
Staffel
3, ja,
nee, Staffel 4, würde ich sagen.
Oh, ist, ja. Ist das dann so eine Folge, die man dann so, ja komm, wir machen mal eine Folge, die wir nur aus Ego-Perspektive machen, wo wir Walter einen Tag begleiten, auch wenn er aufs Klo geht. Oder so eine Best-of-Folge, was es auch manchmal gibt.
Ja, das zum Glück ist es sowas nicht. Eine Musical-Folge gibt es auch manchmal, sowas ist auch nicht.
Ja, eine Musical-Folge. Hey, das fände ich
das
eigentlich richtig gut,
wenn man cool,
in so einer ernsten Serie wie Breaking Bad einfach so eine Musical-Folge mit einbaut, die so aus dem Paralleluniversum ist, die trotzdem die Story ein bisschen weiterbringt, aber wo Walter dann in so einem Schwanenkostüm oder so Drogen verkauft.
Ja, das wäre vielleicht nochmal cool. Ach Mann, jetzt habe ich schon verraten, dass es keine wird. Aber kann sich schon mal freuen, Jesper.
Schade. Ja, ich freue mich.
Freu dich auf die langweilige Folge. Nein, aber vielleicht ist sie auch nicht. Ich freue mich da wirklich schon sehr drauf, wenn wir darüber reden.
Ich versuche dann zu erraten, wann die langweilige Folge war.
Okay. Noch wird es aber nicht langweilig. Es wird jetzt immer spannender und spannender. Und wir freuen uns auf alles, was kommt, oder Jesper?
So wie jede Folge.
Ja. Jetzt sind wir schon Folge 6, Staffel 2 dann.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ich glaube aber, Staffel 2 hat 13 Folgen, ne?
Ja, habe ich gestern nachgeschaut, ja. Hat ein bisschen mehr Folgen als die erste Staffel.
Ich freue mich jetzt schon so auf die Zusammenfassungsfolge, denn dann gibt es ja Hot Pockets. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gespannt, wie es weitergeht mit unserem lieben Freund Walter und seinem Freund Jesse. Und vielleicht werden sie jetzt noch Vater und Sohn, wie es mir in der letzten Folge gewünscht hätte.
Ja.
Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen.
auch von mir.
Gut. Arrivederci.